Hi und herzlich willkommen zum BPP Creativity Podcast. Mein Name ist Caleb Ridgway und ich helfe Fotografinnen und Fotografen dabei, zu ihrer wahren Stärke heranzuwachsen. In dieser speziellen Interviewserie spreche ich mit ausgewählten Personen über Themen rund um die Fotografie, deren Beweggründe und vieles mehr, das für dich und mich spannend und wissenswert ist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Herzlich willkommen zum BPP Creativity Podcast. Heute mit im Gespräch der liebe Florian Unger von Creative Rights. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, freue mich sehr darüber, dass wir die Zeit finden konnten, uns mal auszutauschen und zu gucken, was der liebe Florian denn so macht, für wen er das macht und warum er das macht. Herzlich willkommen, Florian. Vielleicht magst du dich für alle, die dich nicht kennen, einmal kurz vorstellen.
Ja, gerne. Hallo und danke, dass ihr zuhört, beziehungsweise an dich, Caleb, dass du mich eingeladen hast. Florian Unger, ich bin 52 Jahre alt, habe einen spannenden oder auf jeden Fall einen ungewöhnlichen Lebenslauf und bin jetzt seit 11 Jahren mit Creative Rights, du hast es erwähnt, unterwegs für Rechte von Urhebern. Alle Fotografen, alle Künstler haben ein Urheberrecht an ihren Werken. Und der Punkt, der den vor 11 Jahren auffiel, ist, die wenigsten Urheber, Künstler, Fotografen, Fotografinnen kümmern sich um ihre Rechte. Und das ist schade. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Minuten so ein bisschen klären können, warum das schade ist und was dort eigentlich verloren geht, wenn man da sich nicht drum kümmert.
Weißt du denn, warum sich so wenig darum kümmern?
Ja, ich glaube, es hat sich ganz klar eigentlich am Anfang schon raus abgezeichnet. Der Grund dafür ist, Künstler kümmern sich um ihre Kunst, ne? Also die wollen Neues schaffen und selbstverständlich bewegen sie sich weiter nach vorne in die Zukunft. Und sich um seine Werke zu kümmern, ist eher ein rückwärts, also in die Vergangenheit blickender Aufgabe. Und deswegen ist das nach vorne blicken, Künstler sein, und das Zurückblicken, seine Kunst auch abzusichern, weil ist auch neu, musste man früher nicht machen in den 80er, 90er, 2000ern, diese Kunst abzusichern, das ist neu und total ungewöhnlich. Also alleine wahrscheinlich auch bei dir, Caleb, wenn du dir vorstellst, du machst ein Fotoshooting für einen Kunden, auch vielleicht einen guten Kunden, der zahlt mich, wie man sich dann verhält, ne? Dann ist man erstmal sehr nett und fragt nach, und was könnte denn der Grund sein? Und so ist es dann im nächsten Schritt auch, wenn die Rechte verletzt werden, also man die, also der Kunde, der Ex-Kunde lange, lange nutzt und man selber damit überhaupt die Vereinbarung so nicht getroffen hat, dann ist es sehr schwer für sich selber hinzugehen und zu sagen, hey, ich bin der Ridgway und du hast mir damals dies und das und jetzt musst du mir da zahlen. Das ist, fällt schwer. Und dementsprechend machen das wenig Künstler, Künstlerinnen, sich das überhaupt anzuschauen, geschweige denn sich jemanden zu suchen wie wir von Creative Rights, die sich komplett um das ganze Thema kümmern.
Du meinst, das fällt schwer, weil ich ein persönliches Problem damit haben könnte, zu sagen, ich muss jetzt aktiv auf jemanden zugehen und den fragen, warum er zum Beispiel meine Rechte verletzt oder mich bezahlt. Also es ist, wie soll ich sagen, unangenehm und deswegen mache ich es nicht.
Ich glaube, das ist ein Punkt. Es ist unangenehm, für seine eigenen Sachen irgendwo hinterherzugehen. Es kommt kleinlich rüber, das kommt gar nicht wie ein Künstler rüber und es macht ja auch keinen Spaß, ne? So irgendwo anzukloppen, zu sagen, ey, gib mir mal dafür x Euro für das, was du da machst. Das ist irgendwie, ist ja undankbar, würde ich sagen. Viel besser ist es, wenn es jemand anderes für einen tut. Das ist, glaube ich, sozusagen das eine Problem und die Lösung, Creative Rights. Aber ich glaube auch noch, es gibt weitere Punkte, die davon abhalten, sich mit den Rechten oder auch mit den, ja, mit dem Geld, was eigentlich an euch Kreative fließen könnte, warum man sich damit nicht auseinandersetzt. Nämlich dieses gesamte Thema Urheberrecht, Fotoschutz, Recht am eigenen Bild, all diese Floskeln und auch Begriffe, die sind so ein bisschen unattraktiv, kompliziert, zumindest wenn nicht kompliziert, wirkt das alles komplex. Und bevor man da oder wenn man da gar nicht so richtig einsteigt und so, und ich kenne das von mir selber früher, hatte ich immer, was Bildrechte, was ist denn jetzt los? So, Und ich glaube, da in diesem dazwischen sind viele von den kreativen Fotografen und dann auch aller Genres Fotografen. Also ich denke, wir sollten heute wahrscheinlich über Fotografinnen und Fotografinnen sprechen und sozusagen diese andere Thematiken und andere Zielgruppen, die wir haben, Architekten, Künstler, Bildhauer und so weiter, eher in unseren Vorstellungen beiseite nehmen. Weil der Fotograf, die Fotografin ist ein super Beispiel, an dem wir ganz viel deutlich machen können. Und wo es auch einfacher ist. Also eine Architektur, eine Planung, die dann geklaut oder abgekupfert wird und verwendet wird, ist komplexer, als wenn man von Caleb ein Foto hat, von einem Headshot von jemandem gemacht und ganz eins zu eins dieses Bild wird von dem Verletzer genutzt, obwohl er nie Caleb dafür was bezahlt hat. So, ne? Das ist einfach ein tolles, einfaches Modell, an dem wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Minuten eine Menge uns deutlich machen können.
Mhm. Wie bist du dazu gekommen, dem nachzugehen?
Ja. Ja, gute Frage. Und zwar hat das vor über 11 Jahren begonnen. Ein Befreundeter, ein Freund von mir, der als professioneller Fotograf sein Geld verdiente und immer noch verdient, kam zu mir und wusste, ich kenne mich mit Google und Tech und dem Netz damals so grob war das in seiner Wahrnehmung, kennt Flo sich aus und hat mir gezeigt und wirklich traurig, saßen wir beieinander vor dem Rechner und haben seine Bilder bei Google in die Bildersuche eingegeben. Image, also die Reverse Image Search, also die Rückwärtsbildsuche und haben dort auf Anhieb zu eigentlich fast jedem seiner veröffentlichten Shootings unerlaubte Nutzung gefunden. Und einmal von dem Kunden selber, der länger nutzt als abgemacht war und sich nie wieder gemeldet hat, um zu verlängern, dann durch Dritte, die das Bild einfach schön fanden, oder durch Dritte, die das Bild vom Ex-Kunden bekommen haben, obwohl die Weitergabe gar nicht erlaubt war und so weiter. Und so haben wir tatsächlich mehr als eine Stunde da gesessen und einfach nur erstmal analysiert, meine Herren, was ist da los? Mir war das damals klar, dass man eine Menge Reverse suchen kann und finden kann. Es ging dann aber weiter, dass der Fotograf sich an einen Rechtsanwalt gewendet hat und der ihm zurückgespielt hat, ja, lieber Fotograf, gerne gehe ich in deinem Namen juristisch vor. Ich kann dir aber erstens gar nicht sagen, ob das zum Erfolg führt. Aber ich kann dir in jedem Fall sagen, dass ich vorab für jeden Fall, den wir da draußen finden und den der Anwalt angeht, möchte er 1.200, 1.300 Euro haben vorab. Ui. Egal, ob dann später Erfolg oder nicht Erfolg. Die Summe variieren, aber das ist immer noch so der Fall. Gehst du, Caleb, zum normalen Urheberrechtsanwalt, vor allen Dingen die Spezialisten, dann kostet das so viel. Egal, ob du hinten erfolgreich bist. Das muss man sich klar machen. Und sacken lassen. Das habe ich damals getan, weil der Fotograf, mein Freund, hat auch gesagt, sag mal, wie soll ich denn das machen? Und außerdem, Flo, bin ich doch gar kein Urheberrechtler. Ich kenne mich da gar nicht aus.
Mhm.
Und da begann die Idee in meinem Kopf zu wachsen, dass ich gesagt habe, hey, so wie ihm geht es ja bestimmt vielen Fotografinnen da draußen. Und ihnen werden einfach ihre Arbeit, ihr Schaffen, ihr Werk genommen und einfach, als wäre es so, also ich finde immer, es wird so damit umgegangen wie so ein Handwerker. Also so, was willst du denn jetzt? Ich habe doch damals bezahlt. Was willst du denn jetzt schon wieder bei mir auf der Matte und Geld haben? So wie so eine Schmeißfliege. So, und da war für mich klar, die Reverse-Suche von Google damals super, super Instrument, aber ist nicht systematisch. Ne? Also speichert nichts, macht keine Screenshots, hinterlegt die Links nicht, die dort angezeigt werden. Es ist ja keine Dokumentation da. So, da haben wir angefangen und weil ich aus so einem Tech-Bereich, Marketing-Bereich komme, habe ich das Tool entwickelt, natürlich mit weiteren Menschen zusammen, das so aufgebaut, dass jeder Künstler sich anmeldet, sein Werk hochlädt und unser Tool sucht automatisiert, andauernd, immer tiefer, immer da anfassend, wo es beim letzten Mal aufgehört hat, nach Treffern. Nach Treffern heißt also, es kann exakt das Bild sein, es kann aber auch das gespiegelte Bild sein oder ein Bild, was verdammt ähnlich ist. So. Je nachdem beurteilt der Künstler, die Künstlerin im Tool diese Matches, diese Trefferanzahlen, sind teilweise 20, Treffer, die wir finden auf einem Motiv, vielleicht auch manchmal 300. Und dann muss beurteilt werden mit, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Und wenn das nicht in Ordnung ist, dann telefonieren die meisten kreativen Fotografen mit uns, mit mir und besprechen, wie das Vorgehen sein könnte.
Mhm.
Und dann kommen die nächsten Schritte.
Was sind dann die nächsten Schritte?
Ja, die nächsten Schritte sind, ich erkläre meistens dann nochmal ganz kurz, dass man als Fotograf, Fotografin überhaupt keine Sorge haben muss, dass das Risiko oder auch die Kosten auf einen zurückfallen. Ich habe das ja eben erwähnt, wie es bei Rechtsanwälten normalerweise ist, dass man vorab Kassen machen, zahlen muss, obwohl man nicht weiß, ob man erfolgreich sein will. Bei uns ist es anders. Wir sind ja die Profis jetzt über 11 Jahre und ich habe die Rechtsanwälte und das Netzwerk an Rechtsanwälten, um jeden einzelnen Fall, bevor wir loslegen, auf alle Eventualitäten hin zu prüfen. So dass ich dann am Schluss Rückmeldung geben kann, Caleb, den Fall übernehmen wir. Und ab dem Moment hast du keine Kosten und kein Risiko, weil wir kümmern uns um die Kosten und um das Risiko und bringen dir dann die frohe Botschaft, wir haben den Fall mit dem Verletzer besprochen, verhandelt und geeinigt. Und dann kommt der Schadensersatz auf dein Konto oder auf dein Firmenkonto überwiesen von unseren Rechtsanwälten. Und Creative Rights kriegt davon eine Provision, in Deutschland 30%.
Mhm.
Und abzüglich dieser Provision kommt das Geld auf dein Konto und du kriegst die komplette Abrechnung in dein Postfach, die du deinem deinem Steuerberater weiterleiten kann. Und dann hat es sozusagen, ist der Fall abgeschlossen, Geld auf dem Konto. Mhm. Und derjenige darf entweder weiter nutzen, weil er eine Fortlizenzierung über uns gekauft hat bei dir, oder einfach nur, weil er auf den Deckel bekommen hat, darf er nicht weiter nutzen, muss das Bild wegnehmen.
Mhm.
Das ist so ein klassischer Fall, wie wir ihn bearbeiten.
Mhm. Jetzt bin ich ja in der Situation, dass ich Fotos und Videos anbiete. Geht das denn für Videos auch?
Ja, super, dass du fragst. Ja, es geht für Videos auch. An unser Tool haben wir jetzt auch gerade neulich wieder so angepasst, dass es Videos findet. Und zwar müsstest du dann im Tool ganz normal die Kernsequenz des Videos. Ja? Also wenn du eine 45-minütige Doku hast, ist das schwierig. Aber meistens sind es ja doch Sequenzen von 30 bis 50 Sekunden oder so, und dann ist es die Kernsequenz oder die 2-3 Kernsequenzen, wenn es dann doch ein längere Dokumentar oder Film ist, die rauszunehmen, ins Tool zu laden, und dann sucht unser Tool in allen Videoportalen, die es da draußen gibt, sei es in Korea, China oder auch Deutschland, und findet dementsprechend natürlich die geklauten Videos.
Okay, das heißt aber, rausnehmen bedeutet in dem Fall, ich muss einen Screenshot machen und dein Tool sucht dann quasi im Internet nach entsprechenden Standbildern aus diesen Videos, oder wie muss ich mir das vorstellen? Geht er durch alle Videos, guckt er sich quasi im Prinzip die Videos an und vergleicht dieses Screenshot-Bild dann mit dem tatsächlichen Video?
Ja, genau.
Wie muss ich mir
das vorstellen? Was tatsächlich tut es. Also ja. Das Matching ist wirklich gigantisch, was wir dort im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Was Matching meint, immer sozusagen der Abgleich zwischen dem Originalbild und dem Duplikat da draußen. Original kann, wie gesagt, auch ein Video sein. Also davon, genau wie du es gerade skizziert hast, also der Screenshot wird von unserem Tool abgeglichen. Das sind sozusagen das Muster, das Bildmuster wird immer dann verglichen mit den Milliarden Sequenzen in Videos da draußen. Kann teilweise dauern, ist ja klar, weil da eine Menge Material miteinander abgeglichen werden muss. Aber es funktioniert perfekt. So haben wir zum Beispiel für die Familie, die im Hintergrund steht, in Belgien, für die Schlümpfe sehr spannende Projekte mit denen gemacht, um unrechtmäßige Nutzung von Schlumpfvideos da draußen zu finden. Es gab ganz viele Videoportale, die gestreamt haben, ohne sozusagen Erlaubnis zu haben. Und da funktioniert das ganz prima. Kernsequenz, ne? Der Papa-Schlumpf zum Beispiel. Und schwupp kommen halt sozusagen die ganzen Treffer auf allen Einschlägen-Portalen. In dem Fall war das für die Gründerfamilie die Familie von diesen Schlümpfen, die Rechteinhaber, für die war das in Ordnung. Auf anderen Portalen war es halt ihnen überhaupt nicht recht, und da sind wir dann im nächsten Schritt auch dagegen vorgegangen.
Mhm.
Erklärt es das so ein bisschen?
Ja, auf jeden Fall. Wie lange dauert denn so ein Prozess normalerweise von Trefferfindung bis Geld auf dem Konto? Ich glaube, das interessiert die Hörer auf jeden Fall. Ja, vielleicht fällst du dazu ein bisschen was.
Also, du hast ja gehört, wie wir es jetzt schon angegangen sind, wir arbeiten performancebasiert. Das heißt also, ich gehe total mit der Schulter neben dich, gucke auf diesen Fall drauf, ne, virtuell, also wir machen das halt im Tool, aber ich rufe dich auch an bei Rückfragen und so weiter. Das heißt also, mein Interesse ist, und das ist, glaube ich, auch Kern und Erfolgsgrund für unsere Firma, dass ich genau auf deiner Seite bin. Ich bin genau mit den Zielen auch da, wo du bist. Ich möchte möglichst zeitnah eine möglichst hohe, aber dennoch faire Summe erarbeiten. Ne? Das genau wie du. Du möchtest natürlich für deine Arbeit auch möglichst viel bekommen und es soll möglichst schnell gehen. Jetzt konkret zu deiner Frage.
Ja.
Das Problem sind nicht wir, das ist auch nicht der Prozess an sich, sondern es ist immer, wie man sich vorstellen kann, derjenige, der da draußen verletzt, der ist gar nicht amüsiert, wenn wir ihm schreiben. Wir schreiben ja über Rechtsanwälte. Warum, kann ich auch gerne erklären, warum wir nicht zum Beispiel Florian at Creative Rights eine Mail raushaut an den Verletzer und sagt, komm, zahl doch mal einen Euro. Das funktioniert einfach nicht, sondern wir lassen Rechtsanwälte schreiben. Und wenn jemand einen Rechtsanwalt schreiben bekommt, dann ist da auch eine Frist drin aufgeführt, in der innerhalb der Verletzer antworten muss. Mhm. Muss er? Nein, muss er nicht. Schnellste Geschwindigkeit, 4 Wochen und das Geld ist auf deinem Konto. Aber jetzt kommt's. Ist der Verletzer nicht willig, kann er in der deutschen auf jeden Fall Juristerei eine Menge machen, um zu verzögern.
Mhm.
All diese Schlawinereien kennen wir bei Creative Rights und unseren Anwälten natürlich hoch und runter. Aber man muss dennoch Fristen gewähren, Verlängerungen. Mhm. Zum Beispiel, weil jetzt gerade war Ostern, dann ist jeder Rechtsanwalt im Osterurlaub plötzlich. So, das heißt also, der Gegner ist der verzögert. Und es kommt dann häufig zu Dauer 8 bis 12 Wochen, wenn der andere aber sagt, du, ich habe einfach, und es gibt keine Verpflichtung, dass der Verletzer seine Verletzung eingesteht. Ne? Er kann ja sagen, in Deutschland, er darf sich gar nicht äußern. Ne? Wir schreiben ihn an. Das nennt sich dann ein Abmahnschreiben. Und wir bitten um Unterlassung und so weiter. Und er reagiert nicht. Das ist nicht, erstmal nicht unerlaubt. Ne? Und dann schreibt man ihm nochmal, erinnert nochmal dran. Und wenn er nicht reagiert, dann müssen wir einen Klageentwurf und eine Klage formulieren, die dann auch bei Gericht eingereicht wird. Gerichte stellen dann zu. Teilweise ist der dann der Verletzer in der Zwischenzeit verzogen oder probiert irgendwas, um das nicht annehmen zu müssen. So kann er etwas herauszögern. Aber wir sind, wie gesagt, da 11 Jahre mit Erfahrung voraus und kriegen das eigentlich ziemlich schnell hin. So, jetzt nochmal ganz kurz. Zwischen 4 und 12 Wochen ist realistisch, bis ein Geld da ist. Kommt aber auch darauf an, ne, wenn ein letzter Satz noch, Caleb, wenn du ein Shooting hast für einen großen Kunden und da nutzen ganz viele, dann dauert das länger, bis man so eine große Nutzung auch mit einer großen Summe, Einigungssumme hinten abschließt. Dann dauert das länger als 12 Wochen.
Ja, ja, ja.
Ist auch unnormiges, dann kommt ja mehr Geld.
Ja, aber es hört sich auf jeden Fall so an, als hättest du in den letzten 11 Jahren eine ganze Menge erlebt, was sich Leute so einfallen lassen, um dem nicht nachkommen zu müssen.
Ja, das ist wirklich ein Ding und wird auch nicht besser. Kann man sich vorstellen, ne? Der Ton in unserer Gesellschaft hat sich verändert. Mhm. Und auch nochmal spannend ist, ich bin vor 11 Jahren eingestiegen oder vor 12 jetzt im Rückblick eigentlich. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir mit unserem Tool und unserer Mechanik ja eigentlich alles da draußen finden und auch erledigen können im Sinne von, dass man die Verletzer da draußen erziehen kann. Im Sinne von, ey, machst du ja nicht nochmal, oder? Ich meine, jetzt hast du ja verstanden und musstest ja auch einen Schadensersatz an den Fotograf oder zahlen, also wir haben die Verletzer immer wieder auf unserer gegnerischen Seite, das sind die immer selten häufig und es sind auch mehr noch dazugekommen. Also das Verständnis für die Rechte eines Künstlers und wie man damit umgeht, die haben wir nicht geschafft sozusagen zu verbessern oder die Menschen zu erziehen, sondern es wird eigentlich immer schlimmer. Da draußen wird geklaut wie verrückt. Einfach Copy-Paste. Ich kopiere es mit der rechten Maustaste, schiebe es in mein CMS, um es auf meiner Website anzuzeigen oder auf meiner Restaurant-Menükarte und so weiter.
Mhm, Wahnsinn. Du hast eben gerade gesagt, in dem Nebensatz, der Verletzer in China oder sonst wo. Heißt das, ihr verfolgt auch Urheberrechtsverletzungen, die im Ausland stattgefunden haben? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ja, also tatsächlich, ich bin angetreten und das machen wir seitdem tatsächlich durchgehen. Wir probieren, den Fall voll zu durchsteigen. Wer hat da angefangen zu nutzen? Wer ist hier eigentlich Kern des Übels? Und wer sind, sagen wir, Peripherie? Also wer hat dann von da aus unter falschem Glauben das Bild bekommen und nutzt weiter und so? Um das sozusagen, wir machen wie so eine Landkarte von jedem Fall und gehen dann vor. Und das kann natürlich in allen Ländern dieser Welt sein. Es gibt in China mehr Chancen als in Usbekistan oder in Kasachstan. Das sind so Länder. Rumänien ist sehr schwer zu verfolgen. Da ist China tatsächlich besser. Glaubt man kaum, ist aber so. Dann kann man sagen, natürlich funktioniert es für uns Deutsche in Deutschland am besten, Geld rauszuholen aus Fällen, aber auch kreisrund dann von Deutschland ausgehend, funktioniert das gut. Also ne, geografisch auf einer Karte gesehen, von Deutschland aus nach außen geht's gut. Es hört dann halt, es hört häufiger in den Ländern im Ostblock auf. Rumänien ist zum Beispiel, da probieren wir es. Je größer die Firma ist, desto erfolgreicher sind wir. Und Hintergrund dieser ganzen Sache ist, ich hatte auch eine komplett andere Vorstellung damals von dem juristischen Markt in Europa und weltweit. Ich hatte damals gedacht, in Amerika zumindest, gibt es ein Rechtssystem, ein einziges, für das ganze für die ganzen USA. Aber das ist vollkommener Quatsch. Jeder einzelne Staat hatte einzelne Rechte. Und wenn ich zum Beispiel eine Verletzung in Nebraska habe im Staat, mein Rechtsanwalt kommt aber aus Utah oder einem anderen Staat auf jeden Fall, dann darf er da gar nicht vor Gericht. Mhm. Das findet der Verletzer schnell raus und sagt, na, was willst du denn? Ich fühle mich hier sicher. Mhm. Ganz anders, als man wahrnimmt. Ne? Man hat ja immer so, erst einmal, oh, in Amerika kriegt man ganz viel Geld für seine Verletzung, die man durchsetzt. Aber ist es halt tatsächlich ungleich schwerer in Amerika als in Deutschland oder Europa Geld zu bekommen. Wir versuchen es überall. Am Schluss, wie ich gesagt hatte, Caleb, was du siehst und was dir genommen wird, sehe ich genauso. Ich will mit dir mittelfristig arbeiten. Je besser ich hole, was verbrochen wird, also daraus was raushole an Geld und auch an Entschuldigung vom Verletzer so ungefähr, dann werde ich das machen und probieren. Ist es in China oder Korea? Ja, probieren tun wir es. Nur der Erfolg, das ist immer auch wieder so ein zweiter Punkt, den ich gelernt habe. Recht haben. Also Caleb hat einen Rechteverstoß. Florian sagt absolut, das ist ein krasser Rechtsverstoß und bespreche das mit meinen Rechtsanwälten und die sagen auch, ja, schlimm. Aber das ist nicht Recht bekommen.
Mhm.
Dieses Recht bekommen kann dann vor Gerichten oder auch in Einigung mit dem Verletzer erfolgen. Dann sagen alle, ja, Caleb hat Recht, Flo hatte Recht, Rechtsanwälte hatten Recht. Aber dann das Geld von dem Verletzer zu bekommen, ist ein dritter Schritt. Und einer, wenn man sich vorstellt, in der heutigen angespannten wirtschaftlichen Situation, hat kaum eine Firma da draußen Lust, Geld für Urheberrechtsfehler auszugeben.
Ja.
Das heißt also, selbst dann fängt es noch an, dass die zögern und ungern zahlen wollen und das alles nochmal hinterfragen und so weiter. Mhm. Hört sich komplizierter als es ist. Durch diese Erfahrung, die 11 Jahre und durch das System, beziehungsweise es war kein System, sondern diese Workflows, die wir aufgebaut haben für die verschiedenen individuellen Fälle, sind wir da sehr erfolgreich, all diese, sagen wir mal, komplexen Thematiken gut einzuschätzen und dann auch durchzugehen und nicht uns zu zerfleddern irgendwie und zu zerlegen und am Schluss, ach, Caleb, ich habe gar nichts erreicht, sondern am Schluss, ne, ich kann auch nur Creative Rights und die GmbH dahinter mit meinen Kollegen zusammen aufrechterhalten, wenn das funktioniert und wir am Ende des Monats auch tatsächlich Geld umsetzen. Und dieses Geld ist immer ja nur die Provision von dem, was die Fotografinnen bekommen haben.
Ja.
Von daher sozusagen, wir können seit 11 Jahren ganz klar und auch stolz behaupten, das Modell funktioniert und du als Fotografin musst nichts bezahlen, hast kein Risiko. Wir kümmern uns darum. Mit ein bisschen Zuarbeit kommst du zu deinem Geld.
Mhm. Okay.
Mit ein bisschen Zuarbeit meine ich, wir brauchen eine Unterschrift für den Rechtsanwalt, dass er vorgehen darf in deinem Namen, also nennt sich Vollmacht. Wir brauchen ein paar Infos zu den Originalbilddateien. Wann war das geschossen? das Foto, wann wurde es geschossen. Und eine Rechnung hilft, wenn eine da ist und so weiter. Aber das fragen wir alles ab. Und dann kannst du dich eigentlich als Kreativer zurücklehnen und abwarten, was wir daraus machen. Und wie gesagt, haben wir mal keinen Erfolg, weil der Gegner in Kasachstan sitzt, dann hat es dich auch nichts gekostet, außer den Aufwand. Okay. Das sich aber fast immer lohnt, weil man ja auch eine Menge rausnimmt. Ne? Mhm. Also zu sehen, wer nutzt denn meine Bilder überhaupt und in welchem Kontext, ist einfach schon spannend, ohne wenn du da im nächsten Schritt dagegen vorgehst.
Das hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich gut an. Wie ist das denn bei Offline-Verwendung? Also wenn jetzt ich sehe ein Bild, das ich gemacht habe in einer Tageszeitung hier bei mir in Oberursel oder so und denke mir, ja schön, dass das da abgedruckt wurde, aber ich bin überhaupt nicht als Urheber genannt. Wie ist das denn? Oder mit Fällen, die ich selber entdecke, die aber das Tool jetzt zum Beispiel noch nicht entdeckt hat oder nicht entdeckt hat, keine Ahnung. Wie kann ich denn damit umgehen?
Ja, also solltest du eigene Fälle schon mitbringen, weil, wie du es skizziert hast, verschiedene Gründe könnte der Hintergrund sein, dann kannst du die im Tool einarbeiten oder sie mir einfach per E-Mail skizzieren und wir bearbeiten die Fälle dann im Nachgang. Offline, online gibt es diese Unterscheidung in meinem Kopf so nicht mehr. Alles, was off ist, ist auch on. Heißt also Print Oberursel, ne, so irgendein kleingliedriges oder von der Auflage her flaches Magazin wird dennoch oder Tageszeitung oder wird dennoch einen Online-Ableger, ein PDF da irgendwie ins Netz stellen und genau das finden. Mhm. Es kann manchmal 2 Tage verzögert sein, weil bis unsere Crawler, also wir nennen die Crawler, die ganze Zeit hinten suchen, das dann finden. Es muss ja erstmal sozusagen online gestellt werden, es muss über die Suchmaschinen online sichtbar werden und dann erst können wir es abgreifen. Mhm. Das heißt, es könnte eine Zeitverzögerung geben, aber eigentlich finden wir alles, was da draußen ist. Wir finden auch in Ausstellungskataloge Kopien oder Verletzungen oder auch in sowas wie regionale Kleinanzeigen und Annoncen, Zeitschriften und auch wenn sie aus 1998 ist. Das Netz vergisst nicht und wir haben die Suchalgorithmen dafür gebaut, wirklich alles zu finden.
Mhm. Mhm. Was muss ich denn als Fotografin oder als Fotograf tun, wenn ich dieses Tool jetzt nutzen möchte?
Ja, also der allerkürzeste und wirklich empfehlenswerte Weg ist auf app.creativerights.de gehen und sich dort einen Account anlegen. Das geht ratzfatz. Wir prüfen jede Anmeldung händisch. Also tatsächlich meine Kollegen und ich schauen, wer ist das, der sich dort anmeldet, weil so wie wir jetzt miteinander sprechen und worüber wir gesprochen haben, wir brauchen für unsere Kunden tatsächlich ein Gefühl beziehungsweise auch ein Stück weit Vertrauen braucht unsere Kundschaft auch Creative Rights gegenüber. Ne? Wir machen ja ein seriöses Geschäft, aber ist ja auch nicht ganz unwichtig, was wir da tun und man muss sich kennenlernen. So. Deswegen bist du dann drin im Tool. Wir telefonieren vielleicht 20 Minuten, um einmal zu klären, in welche Richtung soll die Reise gehen, denn dort gibt es verschiedene Richtungen und verschiedene Reiseziele, die Kreative haben können. Und dann geht's los. Du lädst Bilder ins Tool von Shootings, wo du denkst, oh, die wurden häufig veröffentlicht. Die habe ich doch mal einem Kunden gegeben, der war nicht ganz koscher damals. Und dann gucken wir einfach, was das Tool findet. Du beurteilst und dann merkst du bei dem Beurteilen schon, dieser Treffer, ach hey, ich muss unbedingt mit Florian sprechen, der muss für mich hier aktiv werden. Oder du merkst, ich habe hier viele Fragen. Dann klären wir die Fragen. Ah, übrigens, alles kostenfrei. Alles kostenfrei. Es geht mir darum, mit Caleb oder mit Fotografinnen zusammenzuarbeiten, mittelfristig tatsächlich Erfolge zu haben und euch möglichst ein Leben lang zu betreuen. Das ist eigentlich Ziel. Wir haben Fotografen seit dem ersten Tag, also vor 11 Jahren, und die haben zigtausende von Fotos, ihr gesamtes Portfolio über die Jahrzehnte, das sie geschaffen haben, hochgeladen bei uns. Und wir haben ihren Rücken. Ne? Mhm. Und fast jeden Monat kommt eine ordentliche Summe Geld von uns an sie.
Weil das ist schon auch echt geklappt. Ja, das ist schon, ja, alles gut. Das ist schon sehr spannend, weil damit kommen wir so ein bisschen in Richtung Zahlen. Was mich auch total interessiert, ist nämlich, du hast ja quasi ein ganz anderes Bild von dieser Situation in Deutschland. Jetzt hast du keine Ahnung, wie viele Kunden, 1.000, 10.000, weiß ich nicht. Aber wie viel Geld erstreitet ihr? Ich weiß nicht, ob du das öffentlich sagen kannst oder so. Wie viel Geld erstreitet ihr denn auf jährlicher Basis durchschnittlich für eure Kunden in diesem Diebstahlsmarkt, muss man ja eigentlich sagen?
Ich probiere es mal seriös zu bleiben, weil es immer schwer, ne, vorab zu sagen, was wird ein Fall bringen. Das ist eine häufig gestellte Frage. Das ist schwer zu kalkulieren, weil so, wie wir eben besprochen haben, bei diesen verschiedenen Möglichkeiten, dass der Verletzer sich auch nochmal windet und probiert irgendwie dann doch nochmal einen Discount rauszuhauen und so weiter. Das ist schwer vorab zu sagen. Aber wir überweisen so grundsätzlich einer Fotografin zwischen 400 und 2500 Euro pro Fall. Das heißt also, ein Fall wäre in diesem Fall, um es genauer zu konkretisieren, ein Verletzer nutzt dein Bild. Mhm. Vielleicht eins, vielleicht fünf. Dann wird es schnell auch über 2500 Euro pro Fall.
Mhm.
Aber dann gibt es ja noch eine, ja, es ist schwer weiter zu, weil zum Beispiel nutzt der Verletzer weiter über den nachdem wir ihm schon auf die Finger gehauen haben, ne, und er zwischen 400 und 2500 Euro bezahlt hat, mhm, nutzt der Verletzer dennoch dein Bild weiter. Das macht er meistens aus Schluderigkeit heraus oder weil er denkt, jetzt gucken wir weg. Er nutzt dann zum Beispiel nicht mehr auf der Website, aber auf X oder Instagram. Mhm. Da hat er das Bild damals auch hochgeladen und es ganz vergessen. Dann käme dort eine Vertragsstrafe obendrauf, die er zu zahlen hat. Eine Vertragsstrafe ist halt das, was fällig wird, wenn man nicht tut, was man sagt, nämlich ich lösche das Bild von Caleb und nutze es dennoch weiter. Wir überführen ihn dabei, dann kostet es eine Vertragsstrafe. Dann sind nochmal 2500 Euro für dich drin. Mhm. Also deswegen, du merkst, es ist schwierig zu sagen, aber du merkst auch, es geht um Summen, die auf jeden Fall relevant sind.
Ja,
also
ja, diese, definitiv.
Es ist, man kann von passivem Einkommen sprechen. Wir haben, wie ich vorhin angedeutet habe, Fotografen, die seit Jahrzehnten monatlich Geld bekommen von uns. Ja. Nur weil wir ihre Rechte einhalten. Mhm. So, und jetzt nochmal um einen anderen, sagen wir mal, eine andere Sphäre oder Winkel, Blickwinkel drauf zu haben. Also in Einzelfällen arbeiten wir bis zu 250.000 Euro bei einem einzelnen Fall. Das ist nicht einmal, sondern mehrfach passiert. Wow. Für den Fotografen oder für die Fotografin Schadensersatz. Oder anderes Beispiel, dass wir für eine Fotografin in den letzten 10 Jahren über 600 Fälle für nur ein einziges Shooting bearbeitet haben.
Wow.
600 Fälle heißt also 600 Mal irgendetwas zwischen 400 und 2500 Euro pro Fall. So, und dann merkt man, also das muss ja nicht so sein, nur mal jetzt sozusagen so ein paar Beispiele genannt.
Ja, aber wenn wir jetzt durchschnittlich sagen, 1000 Euro pro Fall ist ja eher klein gerechnet, dann sprechen wir von 600.000 Euro in dem Fall.
Über die Jahre, genau. Ja.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Mhm, mhm, mhm. Und deswegen sage ich wirklich, das ist was ich seit 11 Jahren, warum macht ihr es nicht viel doller? Und es muss ja nicht mit Creative Rights sein. Macht es selber, sucht euch einen Anwalt, wäre ja die Alternative, wenn man meint, irgendwie mit Florian will ich das nicht machen oder so. Aber kümmert euch um eure Rechte, denn
das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ne? Dass man sagt, also im Prinzip ist es ja dann einfach, man muss es ja so klar sagen, dumm, wenn man das nicht macht als Urheber.
Ja, dumm nicht, aber es ist meistens so, also dieses muss ich unbedingt mal angehen. Das höre ich ganz häufig. Mhm. Und das Thema ist ganz spannend, aber ich kenne mich zu wenig aus und müssen wir echt mal machen. Als müssten wir erst einen Workshop oder irgendwie eine Theorie, gar nicht. Du musst einfach nur deine Bilder hochladen und dann mit mir darüber sprechen. Und ich möchte ja mit dir langfristig arbeiten, habe also kein Interesse, dich kurzfristig irgendwie über den Tisch zu ziehen.
Ja.
Dann würde ich mich ja komplett, ne? Also wäre so dämlich von meiner Seite aus. Und deswegen kann ich immer nur sagen, ja, es wäre so klug, wenn ihr es tut, andersrum, ne? Und na klar, das Potenzial hast du ja jetzt auch gerade erst so gemerkt, so meine Fresse, ist da Geld drin, möglicherweise. Mhm. das kriegt man, hat man auch ja immer nicht so richtig selber auf dem Schirm. Ne? So, ich mag das ja, wenn ich für mich selber irgendein was habe, dann ja, wie viel ist das wert? Das, was du geschaut, ja, vielleicht 300 Euro. Und ein anderer, jemand anderes, so wie Creative Rights mit seinen Anwälten, würde nicht sagen, ja, vielleicht 300 Euro, sondern würde es hingehen und sagen, guck mal, hier ist die Rechnung 3000 Euro und jetzt so. So ist natürlich klar. Wir sind ja Profis und Dritte. Wir sprechen nicht. Wir sprechen über Caleb und das ist unser Kunde und den vertreten wir bestmöglich. Versus Caleb geht selber los und sagt, ja, komm, gib mir. Weißt du, das ist ein anderer Hebel und andere Möglichkeiten, die wir gemeinsam hier haben. Das ist das Spannende an unserem damals entwickelten Konzept. Du als Fotografin, ich mit Creative Rights, die Techies, die alles finden und die auch erklären können und die ganz eng mit dem Rechtsanwalt, der auch für dich jederzeit verfügbar und ansprechbar ist, ist der Mensch und wir probieren ihn nur sozusagen effizient wie möglich zu nutzen und wir drei können über unsere Plattform app.creativerights.de alle drei zusammenarbeiten. Das heißt, du kannst momentieren am Fall, den wir bearbeiten und sagen, lieber rechts lang oder mach grün und dann machen wir es rechts lang oder grün. Weißt du, wie ich meine? Also es ist eine interaktive Sache, wenn wir drei uns zusammenpacken, kann uns eigentlich keiner stoppen, weil du kommst mit dem Bild. Rechtsanwälte und Creative Rights, wir schätzen die juristische Situation ein. Die ist 100% wasserdicht. Wir haben noch nie einen Fall verloren in diesen 11 Jahren. Und dann geht's nach vorne. Und das macht eigentlich echt Spaß. Und dabei ist natürlich auch ein Wissensaufbau von mir. Ich verstehe mehr von dir und deinen Rechten und dadurch brauche ich weniger Rücksprache an einer Stelle. Aber wir laufen eigentlich nie alleine, sondern holen uns immer ab. Du bist der Chef, nichts geschieht ohne deine Freigabe. Und so kommen wir dann zum Erfolg.
Also wenn wir jetzt im Fall von einer Fotografin schon von so unglaublichen Summen, also für mein Gefühl unglaublichen Summen gesprochen haben, was ist denn deine Einschätzung? Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Wie sieht es denn in Deutschland generell aus oder im Dachraum, wenn du das überhaupt weißt? Wie viel bleibt denn an unausgegoltenem Urheberrecht jährlich liegen? Kannst du das einschätzen?
Ganz fürchterlich viel. Es liegt an verschiedenen Punkten, aber häufig ist es auch so, gerade jetzt, du weißt, 2.26 Uhr, viele Fotografinnen leiden unter der Marktsituation. Es werden nicht viele neue Aufträge vergeben. Auch die alten Kunden reduzieren ihre Budgets, probieren es mit Junioren und so weiter. Also wollen einfach flacher bezahlen oder denken, sie machen alles mit KI, auch ein spannendes Thema. Und dadurch ist ein Druck auf den Markt gekommen. Und da in der Situation kommt dann auch häufiger der Hinweis, boah, Florian und so, ich hätte so Absorge, wenn ich hier dagegen vorgehe, dass ich dann verbrenne oder dass man mich auf eine schwarze Liste und was es da alles noch gibt in den Vorstellungen gesetzt wird und dann nicht mehr gebucht wird. Alleine diese Denke verhindert schon häufig, dass dagegen vorgegangen, dass wir dagegen vorgehen. So, ich halte das für nicht richtig, denn du musst deine Marke schützen. Du musst ja nicht rigoros dabei vorgehen, aber man muss aufpassen, dass einem nicht alles geklaut wird, was wert ist. Ist dann wie im normalen Leben, ne? Wenn du in einem schicken Mountainbike unterwegs bist, weil du gern schicke Mountainbike fährst und das brauchst, dann schließt es doch an und lässt es dir nicht wegnehmen. Und wenn das jemand wegnimmt, dann rennst du hinterher. Aber mit den Fotos oder mit Videos wird ganz anders umgegangen. Ach komm, lass die mal noch nutzen und so. Ach, die meint es ja nicht böse und so weiter. Das ist häufig ein Grund, wo ich dann sage, okay, kann man natürlich liegen lassen. Und du, Caleb, bist natürlich mein Auftraggeber. Wenn du es liegen lassen willst und nicht hinterher steigen willst, dann lassen wir es liegen. Aber was das Krasseste ist, dass die wenigsten Fotografinnen immer noch Tools wie unseres nutzen, und deswegen wird das alles gar nicht gefunden. Ich kann ja nichts finden, wenn ich das Originalbild nicht habe als Ausgangspunkt.
Ja, klar.
Und das ist tatsächlich häufig der Fall. Wir kriegen dann später mit so, hätte ich mal und so weiter. Ich kann verschiedene Beispiele nennen, um zu zeigen, was da draußen los ist. Also doll ist es zum Beispiel in der Ecke Werbefotografie. Dort gibt es Menschen, die haben dort die letzten 10 Jahre wirklich für die großen Firmen geshootet und im Namen der großen Agenturen, die kennst du, ne, hoch und runter, diese ganzen dicken Marken, die einem in der Mediawelt auch so wirklich immer wieder entgegenspringen. Ich sag mal, Scholz & Friends, BBDO, Gray und so weiter. Und das sind dann meistens die Rechnungssteller und dahinter ist der große Kunde. Mineralölhersteller, Sachen für die Schönheit, irgendwelche Lebensdinge, Versicherungen, Technik, alles Mögliche. Ne? Und hier ist es eigentlich so, dass jedes zweite Shooting, jedes bezahlte zweite Werbeshooting nicht ordnungsgemäß genutzt wird von den Kunden oder von irgendjemandem anders. Jedes zweite wird völlig missbraucht und vergewaltigt eigentlich die Rechte des Fotografen, werden wir eigentlich bei jedem zweiten Shooting missachtet. Und es entstehen Schadensersatzansprüche.
Meinst du, das passiert mit Absicht?
Ja, das passiert. Ich habe lange, lange dran gearbeitet und auch tatsächlich die Verletzer immer wieder hinterfragt. Ist natürlich immer die Schwierigkeit, ne? Deswegen hat es lange gedauert, um dann ein klares Bild zu bekommen. Die werden mir nicht die Wahrheit sagen häufig, ne? Aber tatsächlich ist es so, die machen das bewusst. Also einmal, wer sind die? Wir gehen nicht gegen kleine Vereine vor, wir gehen nicht gegen private Menschen, private Leute vor. Ne? Also das ist wichtig. Wenn Mandy auf Facebook irgendwo 2012 ein Bild hat, was von unserem Fotografen ist, dann sage ich unserem Fotografen, ey, bitte lass Mandy doch außen vor. Die hat es aus Versehen gemacht. Und jetzt entschuldige mich bitte für Mandy, weil es könnte auch irgendein anderer Name sein. Ja? Ja. Ich wollte nur damit sagen, irgendjemand persönlich macht da privat irgendwas. Das ist nicht unser Spielgebiet. Es ist wirklich so, dass die großen Medien, also von Tageszeitung, Wochenzeitung, Monatszeitung hin zu Newsletter, Firmen vom größeren Malereibetrieb bis hoch zum Riesenkonzern, wir haben die Telekom, wir haben Bertelsmann, wir haben sie alle auf der Gegnerliste. Und warum machen sie es? Naja, weil das Rechte einhalten, das Aufpassen, wann etwas abläuft und dem Fotografen oder der Fotografin dann noch Rückmeldung zu geben, das hat so viel Ressourcen geschluckt. Und wir wissen, all diese Abteilungen wurden in den letzten Jahren klein und kurz gehauen. Da sitzt keiner mehr. Also in den Tageszeitungen, regional oder überregional, da sitzt keiner mehr, der auf die Rechte achtet. Und dann steht da sowas wie Credit Doppelpunkt Eigentümer, oder da steht ganz häufig einfach so ein Scheiß. AP steht auch ganz häufig als Credit unter einem Bild.
Das heißt,
endlich muss der Fotograf, die AP ist diese große Nachrichtenagentur. Und dann hoffen die Leute, die das da reinschreiben, dass dann das schon in Ordnung sein wird. Oder da steht Getty Images, obwohl es nicht von Getty ist und so weiter. Also es ist viel Unwissenheit und einfach, komm, lass uns machen. Weil, ich weiß es auch noch von meinem, ich habe 10 Jahre für Bertelsmann gearbeitet in verschiedenen Positionen, dort war das auch gang und gäbe, dass man sozusagen erstmal knallt und dann mal schaut, ob es einem dann auch zurück um die Ohren fliegt. Und die haben Bertelsmann super Juristen, die sich dann drum kümmern.
Mhm.
Und dementsprechend habe ich es aus der anderen Perspektive gesehen und habe dann die Entwicklung weiter beobachtet. Man hat keine Zeit, kein Geld dafür und im Zweifel ist es wahrscheinlich noch günstiger, als wenn sie die ganze Zeit darauf Acht gegeben hätten und Caleb angerufen hätten und gesagt, wir möchten eine Verlängerung der Rechte, dann mit dir verhandelt haben und dann die auch was hätten zahlen müssen. Dann hätten sie die Models anrufen müssen, die auf dem Bild sind und auch die, mit denen die Rechte verhandeln müssen. Und so sagen sie einfach, wir machen gar nichts. Und wenn uns jemand an Karren fährt später, ja, dann müssen wir halt sehen, wie es ist. Aber aus deren Perspektive, jetzt kommt's, aus deren Perspektive, aus der Industrie, ganz grob gesagt, kommen die 15 Mal durch, einmal kommt Creative Rights und haut die Leine rein und dann müssen sie zahlen. So sind die 10 bis 15 Mal. Und das sozusagen zeigt, warum sie es so tun, wie sie es tun. Bewusst und begründen es mit Ressourcenmangel, dass sie keine Mitarbeiter haben, die das können.
Okay. Du hast vorhin ganz kurz ein KI angestoßen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber es hat mich auf den Gedanken gebracht, dass ja jetzt auch gerade hier viele Businessfotografen mit KI in Kombination mit Fotografie arbeiten, also quasi gemischte Werke entstehen, wo Personen, die echt fotografiert wurden, in KI quasi wie ein Photoshop-Composing eingebaut werden. Das heißt, das Bild besteht aus einem Teil KI-Bild und einem Teil echtem Foto. Wie verhält sich das da mit den Urheberrechten? Wie lässt sich das dann verfolgen? Wird das überhaupt oder?
Ja, spannende Frage. Ja, es geht grundsätzlich schon. Die Rechtsprechung ist dort noch in voller Fahrt oder nimmt gerade Fahrt auf. Es gibt keine klare Richtung, außer dass man sagen kann, es bleibt, so wie es auch beim Lichtbild vorher war, es ist ein wichtiger Punkt, den man sich überlegen kann. Mein Originalfoto von Caleb ist später durch die KI gejagt und dann zu was anderem geworden. Aber dieses Originalmotiv scheint das im späteren Werk durch. Scheint es durch, so reden die Juristen. Was ich damit meinen ist, sind die Punkte, die Caleb in dem Porträtfoto hatte, sind sie elementar, ohne sie würde das Bild eine andere und wahrscheinlich schlechtere Wirkung haben. Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Wenn sich diese Elemente davon 1, 2, 3, 4 da sind, dann hast du ganz klar eine schöpferische Höhe dadurch erschaffen. Und die scheint ja auch in dem überarbeiteten, durch KI überarbeiteten Bild noch durch. Das heißt also, daran hast du weiterhin das Recht, auch dagegen vorzugehen. Das Problem ist dann, wenn die KI es alles kleinknödelt, dann wird es immer kleinteiliger, das auch auseinander zu klamüsern und zu sagen, ja, guck mal, lieber Richter oder lieber Verletzer, das hier ist das Werk von Caleb, der Rest ist KI. Da geht es natürlich schon ziemlich in die Tiefe da. KI macht es nicht einfacher, das Ganze, aber es ändert eigentlich erstmal nichts an unserem Urheberrecht in Deutschland, Europa oder auch weltweit. Mhm. Du hast Recht an deinen Werken. KI-Werke würdest du, Caleb, dich jetzt komplett an eine Maschine setzen und prompten und das Ergebnis hat keine Rechte.
Okay.
Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied.
Das wollte ich gerade sagen, weil ich musste nochmal kurz das, was du gesagt hast, versuchen zu übersetzen. Wenn ich jetzt also hergehe, ich mache mit KI zum Beispiel einen Hintergrund von einer Szene und dann fotografiere ich eine Person im Studio und baue dann diese Person in diese Szene ein, klassisches Composing früher in Photoshop, dann ist die Person, die ich fotografiert habe, in dem neuen Bild in einem anderen Hintergrund, aber die Person selbst ist absolut unverändert von den Pixeln her. Das heißt, dann habe ich zu 100% das volle Recht daran, weil ich der Urheber dieses Fotoanteils bin. Wenn ich aber jetzt sage, ich nehme ein Foto zum Beispiel von mir, schmeiß das einfach in die KI rein und sag, bitte mach genau den gleichen Typ, dass der exakt so aussieht wie ich, aber verändere die Pose und die Klamotten und den Hintergrund, dann wäre es im Prinzip ein neues Werk, das rein KI-basiert ist und dann wäre es nicht geschützt. Ist das richtig zusammengefasst?
Voll. Super. So kurz, so prägnant, so würde ich zustimmen bei beiden eins Unterpunkten. Wichtiger Hinweis, ich bin kein Jurist.
Ja.
Ich bin 11 Jahre erfahren und arbeite 11 Jahre Rücken an Rücken mit Juristen. Mhm. Aber am Schluss sozusagen ist mein Wort nie das Letzte, sondern ich würde es immer mit meinen Rechtsanwälten jeden Fall rücksprechen, weil es dann immer dann doch auch noch Details und Kleinigkeiten gibt, die nur der Jurist weiß. Aber ja, genau wie du es gesagt hast, ist es. Das heißt also, da gibt's noch viel zu tun in Zukunft,
ja,
bezüglich dem Urheberrecht und dem KI. Also entscheidend finde ich folgenden Punkt, dass wenn es gibt nämlich Fotografinnen, die gesagt haben, Flo, ich höre auf mit der Fotografie, ich setze mich jetzt an, ich bin nur noch Prompter. Ich habe meinen Kunden übernommen, der will keine Fotografie-Shootings mehr, sondern der will nur noch KI-Produkte haben. Es geht dann los mit dem Problem. Mhm. Denn also angenommen, die Fotografin schafft dann ein Werk, verkauft es an, die will es verkaufen an den Kunden, dann geht es nämlich schon die Frage los, so, also wie sind denn die Rechte dazu? Gar kein. Also man kann eigentlich nur sagen, du, 3.000 Euro ist die Summe, warum? Weil mein Prompten so teuer ist und weil das Ergebnis so gut aussieht. Du kannst aber nicht sagen, ja, weil du es 3 Jahre nutzen darfst und so weiter, weil jeder darf dieses Bild nutzen, nicht nur dein Kunde. Jeder, es gibt keine, so du darfst nicht oder so wie es bei Fotos ist, sondern jeder darf das nutzen, auch der Wettbewerber. Da beginnen also sozusagen an der Stelle so viele Fragezeichen und abgefahrene Ideen und ja, auch Ergebnisse am Schluss, die nicht wirklich befriedigend sind für viele. Aber ich glaube, da müssen auch ganz viele erst hinkommen. Und ganz sicher ist KI gekommen, um zu bleiben.
Ja. Ja.
Aber es wird nicht so bleiben, wie wir jetzt annehmen gerade. Das ist so ganz kurz meine Wahrnehmung.
Mhm. Was würdest du allen Fotografinnen und Fotografen raten im Hinblick auf diese Situation und auf die Möglichkeiten, die sie eigentlich haben?
Du meinst hinsichtlich jetzt KI, weil wir von da kamen, oder grundsätzlich?
Nee, grundsätzlich, im Hinblick auf dieses ganze Thema Urheberrechte und dem Nachdenken.
Also hatte ich wirklich durchgehend den gleichen Tenor seit 11 Jahren. Und meine Bitte ist wirklich, kümmert euch, schaut es euch kurz mal an, ruft mich auch gern an, wie gesagt, kostenfrei, unverbindlich und so weiter. Ich erkläre es kurz nochmal, auch jedem Einzelnen aus seiner Perspektive. Man sollte sich um seine Werte kümmern, um seine Assets, um das, was man geschaffen hat. Denn als Fotograf, was bleibt auch im Rückblick? Wir haben Leute, die, also Fotografinnen, die sind über 80 Jahre, gucken zurück auf eine lange Karriere und was sie haben, sind ihre Bilder. Das ist das, was ihnen auch damals Geld gebracht hat, aber auch jetzt noch Geld bringen kann. Das ist ihr Werk. Und das, sich damit auseinanderzusetzen, sich wenigstens zu überblicken, wann habe ich denn welche Fotos wann gemacht, und dann ganz dringend einfach mal gucken, was da draußen mit den Bildern passiert. Es kann durchaus sein, es gibt Fotografen, die haben ganz wenig veröffentlicht oder nie, oder da findet man dann wirklich wenig, oder weil es noch so lange zurückliegt, aber fast immer finden wir immer etwas. Und dann ist der Punkt doch schon eigentlich geklärt, ne? So, da nutzt jemand deinem Werk, ohne dich gefragt zu haben. Mhm. Das ist ja der erste Punkt, finde ich, der irgendwie unverstehend ist. Ne? Also stellst du, ich weiß, ob du in der Wohnung in Oberursel wohnst oder im Haus, wo auch immer, du deine Schuhe abstellst, ich komme doch nicht vorbei und nehme deine Schuhe, ohne zu fragen. Ja. Zumindest sage ich doch, Kaleb, ich brauche deine Schuhe. Kann ich die nehmen? Dann sagst du, nee, du, die brauche ich heute selber. Dann muss ich weiterziehen und mir andere Schuhe suchen. Aber man kann doch nicht einfach ein Bild nehmen, weil es schön ist, von Kaleb, und einfach damit loslegen. So, und der zweite Schritt ist ja, man könnte sagen, Kaleb, schönes Bild, könnte ich gebrauchen, bringt mir einen Mehrwert, was kann ich dir dafür geben, damit du auch zufrieden bist? Und das ist sozusagen etwas, was ganz normal in allen Branchen, in allen eigentlich Abläufen von uns Menschen ist, nur bei diesem Urheberrecht. Bei Bildern ist es so, oh, gemerkt es doch gar nicht, wenn ich das hier auf meinem kleinen Flyer platziere, das Bild. Dachte der Kaleb. So, und das ist tatsächlich etwas, was mich ganz doll ärgert. Und da kann ich einfach nur sagen, mach die Augen auf, nutzt Tools wie Creative Rights oder einfach nur die Google Reverse Search und schaut es euch an. Und dann kommen die nächsten Schritte. Oder eben nicht, wenn ihr sagt, ey, ist doch völlig in Ordnung. Ich hatte 4, 5 Leute, die in den ganzen Jahren jetzt mir erzählt haben, Flo, weiß gar nicht, was du da für einen Wind machst. Lass die doch nutzen, ist doch toll. Je mehr Menschen meine Fotos nutzen, desto mehr Wert habe ich doch geschaffen. Wenn du das so lässig siehst, alles klar, mach doch so.
Ja gut, aber er hat ja damit auch nur Wert für andere geschaffen und nicht für sich selbst.
Richtig, findet er aber völlig in Ordnung. So, oder sie, das waren so 4, 5 Menschen haben das so gesagt. Ich sage, du, ist doch super, dann mach das doch so. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, komm, hier stehen meine Schuhe, nimm doch. Gibt's ja. Aber eigentlich benutzt jeder seine Schuhe selber. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt hinkt, das Bild, aber grundsätzlich gibt es diese Denke, und das ist ja so ein bisschen kommen, jeder nutzt alles von jedem. Ich kann dem was abgewinnen, aber ganz ehrlich, in der Situation, wo Berufsfotografen zurzeit sind, nein.
Ja, und ich stehe tatsächlich auch anders, weil ich lebe ja von dem, was ich da mache. Ne? Und wie du schon gesagt hast, ich will mir weder das Essen aus dem Kühlschrank noch die Schuhe von hinter der Tür rausholen lassen. Wenn ich mir das Tool anschauen möchte, dann habe ich ja am 20.05. diesen Jahres mit dir die fantastische Möglichkeit, das zu tun, weil wir ein entsprechendes Webinar nochmal rund um dieses ganze Thema hosten werden und du dann auch einfach das Tool mal in Aktion zeigen kannst. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Freue mich sehr drauf auf jeden Fall, dass wir das hinkriegen. Und ich finde, das hört sich alles sehr plausibel und sehr nutzerorientiert an oder urheberorientiert an, und deswegen hat es schon aus meiner Sicht eine absolute Berechtigung, dass es das gibt und dass es das auch zu nutzen gäbe. Ich habe noch 1, 2 ganz kurze, knappe Fragen an dich, die du mir ganz kurz und knapp beantworten kannst, einfach um nochmal so ein bisschen in den Blick auf deine Person zu bekommen, und damit würde ich einmal jetzt starten. Kaffee oder Tee?
Oh, Kaffee, ganz viel, jeden Tag.
Sicherheit oder Risiko?
Risiko in Verbindung mit Sicherheit. Also irgendwie auf der Sicherheit stehen und immer wieder Risiko gehen. Bin schon Optimist und auch ein risikobereiter Mensch. Muss aber so ein bisschen gedeckelt sein, sonst funktioniert es nicht auf Dauer. Lange Antwort.
Bauchgefühl oder Excel-Tabelle?
Erst das Bauchgefühl, dann die Excel-Tabelle zum Gegencheck.
Mhm. Frühaufsteher oder Nachtarbeiter?
Sowohl als auch. Ich hatte wirklich 5 Uhr Startarbeit, genauso wie im Moment eher so 9.30 Uhr Startarbeit.
Mhm. Und das Letzte, ein Satz, der dein Leben geprägt hat.
Habe ich gerade keinen. Auch ein Satz.
Ja, das ist auch ein Satz. Gut, mein lieber Florian, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und für deine offenen Worte. Ich finde das Thema super spannend, einfach auch so ein bisschen aus der Sicht jetzt BPP ein Verständnis für die Branche und für die Situation in der Branche zu bekommen. Und wenn ich das jetzt mal so hochrechne, keine Ahnung, dann macht ihr ja schon einige 100.000 bis Millionen Euro Umsatz im Jahr mit der Verfolgung oder Umsatz zumindest erstreitet ihr so viel Geld für eure Kunden. Was für mich bedeutet, dass die Dunkelziffer in Deutschland und im Dachraum exorbitant hoch sein muss, was ich tatsächlich erschreckend finde. Ja, also super crazy.
Super crazy. Und ich danke dir, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, mit dir darüber zu sprechen. Und ja, es ist wirklich also erschreckend, bisschen crazy und können wir vielleicht auch nochmal vertiefen, wenn wir genauer reinschauen ins Tool, wie crazy das ist.
Mhm. Gerne, total gerne. Schön. Dann
danke.
Ich danke dir und ich wünsche dir noch eine fantastische Zeit und wir hören und sehen uns bald wieder.
Prima. Danke, Caleb. Bis bald.
Jo, bis bald. Ciao, ciao.
Danke an alle. Ciao, ciao.
Schön, dass du bei diesem tollen Gespräch dabei warst. Ich hoffe, es hat dir so gut gefallen wie mir und auch, dass es dich ein bisschen weiter auf deinem Weg vorangebracht hat. Wenn du Fragen rund um die Personen im Podcast, unsere Weiterbildungsangebote oder den BPP hast, melde dich gerne bei uns.